Hallo, sind Sie heilig? Bist du heilig? Wie würdest du diese Frage beantworten? Heilig? Im Griechischen Hagios, das kommt von Hatzo, sich ehrfurchtsvoll scheuen, fürchten, jemand oder etwas ehrfurchtsvoll verehren, heilig sein, geweiht. Im Alten Testament, im Hebräischen Kadosch, das dem Profanen entzogene Gebiet, Wurzelsippe ist scheiden, etwas, was abgesondert ist. Man müsste es wohl so umschreiben, zu Gott gehörig, für Gott abgesondert und deshalb von allem anderen unterschieden, das ganz andere. Hagios, Hagiasmos wäre dann die Heiligung, die Weihe, das geheiligt werden, geheiligt sein. Verwandt damit ist Hagnos, Hagnaia und so weiter, rein, keusch, lauter sein, die Reinheit, die sittliche. Es gibt auch noch ein anderes Wort, Hosios, der, an dem kein Verderben haftet, der an dem, was das göttliche Gesetz bestimmt, festhält, heilig, fromm, auch von Gott gebraucht, er ist heilig, ehrwürdig. Es gibt dann noch ein Wort, Hieros, den Göttern geweiht, aber das spielt nicht so die Rolle im Neuen Testament. Wir bleiben mal bei dieser Bedeutung, heilig, etwas gehört zu Gott, ist für Gott abgesondert und unterscheidet sich deshalb von anderem. Von den vergangenen beiden Bibelarbeiten sind noch Reste übrig, die noch nicht geklärt sind. Beim Thema Sünde hatten wir besprochen, der Christ ist von der Sünde befreit und braucht daher nicht mehr zu sündigen. Die Frage ist, wie machen wir das? Und wie gehen wir gegen die Sünden in unserem Leben an? Wie kommen wir dahin, dass Lehre und Leben, Theorie und Praxis, Glaube und Leben, Hören und Tun nicht mehr auseinanderfallen, sondern eine Einheit bilden? Und beim Thema Rechtfertigung hatten wir, Gott macht uns jetzt in der Gegenwart gerecht, aber es gibt auch noch ein Gericht. Wir werden gerecht allein durch den Glauben ohne die Werke, aber auf der anderen Seite sagt Jakobus, Glaube ohne Werke ist tot. Und dass Gott unsere Sünde wegnimmt, uns gerecht macht, das ist nicht sein Ziel, sondern das Mittel, damit wir heilig werden. Gottes Gerechtigkeit ist nicht nur eine Eigenschaft Gottes, die er uns zuspricht, sondern er eignet sie uns zu und sie ist auch eine Macht Gottes, die uns in Bewegung setzt. Wie soll nun unser Leben als Gerechtfertigte aussehen? Damit sind wir beim Thema Heiligung. Wir sind berufen, Jesus nachzufolgen. Was heißt denn das? Das heißt, mit ihm zu leben und dann auch lernen, so zu leben wie er. Am Ende so zu werden wie Jesus. Gottes Ziel ist, dass wir Jesus ähnlich werden. Dass wir so werden wie er, dass Jesus in uns Gestalt gewinnt. Das ist auch das Ziel aller Verkündigung, alles apostolischen Dienstes. Paulus schreibt an die Galater, meine lieben Kinder, die ich abermals unter Wehen gebäre, bis Christus in euch Gestalt gewinne. Und das ist ein lebenslanger Prozess, dass Christus in unserem Leben durchkommt, aufleuchtet, dass etwas von ihm erkennbar wird in unserem Wesen, in unserem Reagieren, in unserem Reden, in unserem Tun. Und schließlich haben die vielen Ermahnungen und Ermutigungen, Aufforderungen im Neuen Testament nur ein Ziel, heilig werden, dass unser Leben zu Gott passt, dass es mit Gott übereinstimmt, dass da deutlich wird, dass es Gott gehört. Wie können wir nun so leben, wie es das Neue Testament uns sagt? Wie soll unser Lebenswandel aussehen? Das ist das Thema Heiligung. Und noch eine letzte Vorbemerkung. Für alles, was jetzt folgt, ist die Voraussetzung, dass jemand durch Jesus von der Macht der Sünde befreit ist und dass jemand vor Gott gerecht ist. Also, dass jemand wiedergeboren ist im Sinne des Neuen Testamentes und dass jemand den Heiligen Geist hat. Dass das passiert ist, was wir die beiden vergangenen Bibelarbeiten besprochen haben. Jemand anders kann das zwar hören, was jetzt kommt, aber er wird es nicht praktizieren können. Und wenn er es doch praktiziert oder versucht, dann wird er damit nur seine eigene Gerechtigkeit aufrichten. Das wird eine Gesetzesgerechtigkeit. Wir können es gern mit einem Auto vergleichen. Das kann erst fahren, wenn der Motor drin ist. Solange der Motor fehlt, muss ich es schieben. Dann kann ich es aus eigener Kraft auch bewegen, aber das ist sehr anstrengend und ich komme auch nicht sehr weit und wende dann höchstens bergab. Thema Heiligung heißt, ich habe in mir den Motor, der Heilige Geist ist da, Gott ist da und jetzt muss ich lernen, ja, Auto zu fahren, mit dem Heiligen Geist zu leben und mich so unter Kraft Gottes zu bewegen, dass mein Leben davon geprägt wird und dass es vorangeht. Das ist Heiligung. Heiligung, Gottes Gabe und unsere Aufgabe. Zunächst mal dürfte klar sein, Gott ist heilig. Gott ist die höchste Autorität, der dem Ehrfurcht gebührt und Ehre. Gott ist der Einmalige, der ganz Besondere, der Abgesonderte, der sich von allem, was es sonst noch gibt und geben mag, unterscheidet. Gott ist der ganz Andere. Und Gott ist der ganz Reine, ohne Sünde, ohne Dunkel, nur reines Licht. In ihm ist keinerlei Finsternis. Das heißt alles, Gott ist der Heilige. Heilig, heilig, heilig ist Jahwe Zebaoth, singen diese ranghohen Engel in Jesaja 6. Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der Allmächtige, der war und ist und kommt, Offenbarung 4. Jesus redet Gott mit heiliger Vater an, in Johannes 17. Und auch Jesus ist heilig. So sagt schon der Engel der Maria, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden, Lukas 1, 35. Und selbst die Dämonen erkennen Jesus, sie sagen, ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes, Markus 1, 24. Auch in der Apostelgeschichte 3 wird er so genannt, ihr habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und darum gebeten, dass man euch den Mörder schenke und andere Stellen mehr. Dass der Heilige Geist auch heilig ist, sagt schon sein Name. Gott ist heilig und Gott heiligt. Von Natur aus ist nur Gott heilig, niemand sonst. Er ist der ganz andere. Und alles und jeder andere kann nur von ihm seine Heiligkeit bekommen. Verstehen wir das? Wir können uns gar nicht selber heilig machen. Weil nur Gott alleine heilig ist, nur er kann andere heilig machen. Das heißt, Gott sondert Menschen oder auch Dinge für sich aus und macht sie heilig. Er macht sie abgesondert für Gott. Wie tut er das? Gott heiligt zunächst in einem einmaligen Akt. In dem Moment, wo die radikale Wende, die mit dem Kreuz von Jesus in unsere Welt gekommen ist, dem Moment, wo das in unserem Leben passiert, diese Wende durch die Bekehrung, durch die Wiedergeburt, in diesem Moment werden oder sind wir von Gott geheiligt, das heißt von Gott beschlagnahmt, in seinen Dienst genommen und gestellt, zu seinem Eigentum erklärt. Ist uns oft gar nicht klar. Es gibt Menschen, die kommen zum Glauben, denken, sie tun das, damit dann Gott für sie da ist und Gott ihr Leben ein bisschen aufpäppelt und ihnen hilft, reich und gesund zu werden. Nein. Wenn wir gerettet sind, sind wir Gottes Eigentum. Wir sind für ihn da, von ihm beschlagnahmt, in Dienst genommen, zu seinem Eigentum erklärt. Und dann sind wir Heilige. Paulus redet die Korinther als die Geheiligten in Christus an, 1. Korinther 1, 2. Oder er sagt ihnen, hatten wir das letzte Mal schon, ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht gemacht worden. In dem Namen des Herrn Jesus Christus und in dem Geist unseres Gottes. Oder im Willen Gottes oder durch den Willen Gottes sind wir geheiligt ein für allemal durch das Opfer des Leibes Jesu Christi, Hebräer 10, 10. Haben wir das gehört? Wir sind geheiligt ein für allemal. Gott heiligt in einem einmaligen Akt. Auch in Johannes 17 sagt Jesus, dass ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt sind, geheiligt sein in der Wahrheit. Und deshalb werden die Christen überall im Neuen Testament nicht als Christen angeredet, das Wort Christ gibt es nur dreimal im Neuen Testament, sondern als Heilige. Paulus schreibt an die Geheiligten in Christus Jesus, die Berufenen und Heiligen, 1. Korinther 1, 2. Oder er schreibt an alle Heiligen, die in Griechenland sind, 2. Korinther 1, 1. Oder er schreibt den Heiligen, die in Ephesus sind, Epheser 1, 1 und viele, viele, viele andere Stellen. Also, wir sind Heilige. Gott hat uns geheiligt. Ein für allemal. In einem einmaligen Akt. Aber der zweite Punkt ist, Gott heiligt uns in einem ständigen Prozess. Gott handelt ständig an seinen Heiligen, indem er sie heiligt. Das heißt, dass das ganze Wesen, Tun, Denken und so weiter, immer mehr von Gott geprägt, verwandelt, erneuert, gereinigt wird, dass wir ganz vollständig mit allem Gott zur Verfügung stehen, für Gott abgesondert sind, dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Und das geht Zug um Zug, wachstümlich. Christus hat die Gemeinde geliebt und hat sich selbst für sie drangegeben, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat im Wasserbad im Wort, damit er sich selbst die Gemeinde darstelle in Herrlichkeit, die keinen Flecken oder Runzel oder so etwas Ähnliches hat, sondern damit sie heilig sei und untadelig. Epheser 5, 25, 26. Oder er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch ganz vollkommen durch und durch und vollständig werde euer Geist und die Seele und der Leib untadelig bewahrt zur Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. 1. Thessalonicher 5, 23. Das kann man übrigens gut für sich beten. Dann könnte das so klingen, wenn man zum Urtext ja nochmal ausführlich übersetzt. Du selbst, der Gott des Friedens, heilige mich durch und durch, ganz vollendet. Und bewahre du in allen Teilen vollständig und unversehrt meinen Geist und die Seele und den Leib, so dass ich frei von jedem Tadel bin für das Kommen meines Herrn Jesus Christus. Oder in Römer 12, Vers 2 steht, lasst euch verwandeln. Das steht im Urtext wirklich im Passiv. Und da steht eigentlich Metamorphose. Da steckt das Wort Metamorphose drin, wie ein Schmetterling aus einer Raupe wird. Umwandlung, lasst euch verwandeln, Metamorphose, durch die Erneuerung eurer Gesinnung. Oder 2. Korinther 3, 18, wir werden verwandelt, da steht wieder Metamorphose. Wir werden verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn des Geistes geschieht. Oder 1. Korinther 1, 30, aus Gott seid ihr in Christus, der uns zur Weisheit gemacht ist von Gott, zur Gerechtigkeit und Heiligung und Erlösung. Gott heiligt uns in einem einmaligen Akt, das ist am Kreuz alles schon passiert und wird uns zugeeignet, zugerechnet. Und er heiligt uns in einem ständigen Prozess. Aber auch wir sollen uns heiligen. Das sagt das Neue Testament ganz eindeutig und das Alte übrigens auch. Stellt jetzt eure Glieder als Sklaven der Gerechtigkeit zur Verfügung zur Heiligung. Römer 6, 19. Brüder, wir bitten euch und ermahnen euch im Herrn Jesus, dass ihr, so wie ihr es von uns überliefert bekommen habt, wie unser Lebenswandel aussehen muss und wir Gott gefallen. Wie ihr ja auch euren Lebenswandel führt, dass ihr darin noch mehr zunehmt. Ihr wisst ja, welche Anweisungen wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesus. Denn dieses ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Hurerei enthaltet und so weiter. 1. Thessalonicher 4, 1-3. Oder Hebräer 12, jagt der Heiligung nach, verfolgt sie. Verfolgt die Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Oder bringt eure Körper als lebendige, heilige, Gott wohlgefällige Opfer dar, Römer 12, 1. Oder 2. Korinther 7, 1. Da wir solche Verheißungen haben, Geliebte, wollen wir uns selbst reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes, indem wir die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Oder 1. Petrus 1, wie der euch berufen hat, heilig ist, so werdet auch ihr im ganzen Lebenswandel heilig, weil geschrieben steht, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Oder 1. Johannes 3, 3, jeder, der solche Hoffnung hat, reinigt sich, das ist verwandt mit Heiligen, heiligt sich selbst, wie jener Jesus rein ist. Und alle Anweisungen, Aufforderungen, Ermutigungen, Ermahnungen des Neuen Testamentes sind letztlich Aufforderungen zur Heiligung. Wir sollen uns heiligen. Also Gott heiligt uns, aber auch wir sollen uns heiligen. Die Frage ist, wie machen wir das? Geht das jetzt um unseren Anteil an der Heiligung? Das ist der dritte Punkt. Und da komme ich zunächst einmal zu falsch verstandener Heiligung. Die Heiligen, das sind ja heute oft die Komischen. Und heilig werden, da verstehen viele drunter, jetzt wird jemand komisch, jetzt wird er unnormal. Und tatsächlich ist es so, manche werden je frömmer, desto schlimmer. Man sieht es ihnen sofort an. Immer dieses fromme Grinsen, verklärter Blick, halb schräg nach oben. Stimme und Aussprache gehoben, überspannt, geschwollen. Das Vokabular aus der Reformationszeit, Lutherdeutsch, stets fromme Worte, wirkt alles unnatürlich und verkrampft. Selbst bei jungen Leuten ist das so. Oder plötzlich, wenn Menschen anfangen zu beten, als ob man einen Schalter umlegt, die sind auf einmal völlig anders, reden völlig anders, haben einen völlig anderen Wortschatz drauf, würden so normalerweise nie reden. Das ist mit Heiligung nicht gemeint. Wir wollen solche Leute nicht verachten. Ich habe erlebt, dass Gott auch durch ganz komische Heilige wirken kann. Gott hat Humor, er erträgt das auch, amüsiert sich vielleicht im Stillen, vielleicht ist er auch manchmal traurig, weiß ich nicht. Aber was ich sagen will, Gottes Geist führt in die Freiheit und er macht uns nicht komisch. Sondern Gottes Geist befreit uns erst richtig zum Menschsein. Wir werden nicht unnatürlich im komischen Sinn. Gibt es einen flotten Spruch, mach's wie Gott, werde Mensch. Und das gilt auch beim Thema Heiligung. Am nächsten ist, Heiligung hat zunächst nichts mit bestimmter Kleidung oder Frisur zu tun. Es war besonders früher so deutlich, wenn man es damals auch schon von Weitem jemand aussah, dass ein Heiliger sein muss, also die Frauen, Halleluja, Bibel oder Genickschussbremse hinten, bestimmte Absatzhöhe, dunkle, gedeckte Farben, schwarzer Anzug, weißes Hemd und Schlips, aber bitte nicht zu bunt und auffällig, Schminken und so weiter verboten, als ob man daran einen Christen erkennt. Auf der anderen Seite muss ich sagen, und muss man heute vielleicht mehr betonen, unser Christsein wird sicher auch Auswirkungen auf unsere Kleidung haben. Das Innere und das Äußere sollte übereinstimmen. Und hier sind manche heute sehr gedankenlos. Und wenn sie sich so aufreizend anziehen, dann müssen sie ja unreine Gedanken bei den Männern produzieren. Und das ist bestimmt nicht im Gottes Sinn, wenn sich ein christliches Mädchen anzieht, als würde es im Puff arbeiten. Also Kleidung und Aussehen hat schon was mit Heiligung zu tun, aber bitte in Freiheit und hoffentlich nach gutem Geschmack. Und nicht jetzt nach gesetzlichen Vorschriften, das und das darfst du als Christ nur anziehen. Heiligung meint auch nicht Gesetzlichkeit und Enge, so Leben nach Regeln, die für alle verbindlich sein sollen. Ein Christ raucht nicht, ein Christ trinkt nicht, ein Christ tanzt nicht, er geht nicht ins Kino, er geht nicht ins Theater, er hört keine Rockmusik, er liest keine weltlichen Bücher, er guckt nicht Fernsehen. Obwohl es im Prozess der Heiligung wahrscheinlich ist, dass man dahin kommt, dass man das eine oder andere oder vieles davon einschränkt oder auch ganz sein lässt. Ich komme darauf dann nochmal. Aber das Ganze geschieht in Freiwilligkeit und in Freiheit gegenüber anderen. Und in einer großen Freude, nicht als saurer Verzicht, sondern man kann es lassen, man braucht es nicht mehr, man merkt, es tut mir jetzt nicht gut und ich lasse es. Heiligung hat auch nichts mit Leibfeindlichkeit zu tun, das ist griechischer Geist. Gott hat den Menschen mit Leib und Seele und Geist geschaffen und diese Welt hat er auch geschaffen, die ganze Schöpfung, wir dürfen uns dran freuen, da ist nichts Schlechtes dran. Es geht nicht nur um innere Werte. Gott schuf uns auch mit unserer Sexualität und so weiter. Und schließlich, Heiligung ist nicht Selbstveredelung, dass man sich selber gut machen will, so den alten Adam aufmöbeln, aufbessern. Neutestamentliche Heiligung heißt nicht, die Heiligkeit durch eigene Anstrengungen, durch krampfhaftes Ankämpfen gegen die Macht der Sünde erreichen. Unter Aufbietung aller natürlichen Kräfte den alten Adam dämpfen, ertränken und mühsam eine allmähliche Besserung erreichen. Das hat nichts mit dem Thema Heiligung zu tun. Neutestamentliche Heiligung ist das Gegenteil einer gesetzlichen Frömmigkeit. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz. Der Pharisäer ist geplagt von vielen Einzelvorschriften, der mittelalterliche Mönch von den vielen religiösen Übungen und der moderne Fromme von den unzähligen kirchlichen Organisationen und Unternehmungen. In jeder Art gesetzlicher Frömmigkeit sucht man durch gesteigerte Quantität die fehlende Qualität zu ersetzen. Man ist bei dem Allen im tiefsten unfroh. So schreibt Ralf Luther in seinem neutestamentlichen Wörterbuch unter dem Artikel Gesetz. Aber kommen wir endlich zu recht verstandener Heiligung. Auch wenn gesetzliches Verständnis falsch ist, und ich versucht habe, das deutlich zu machen, so ist doch hoffentlich immer noch klar, dass Heiligung ein sehr ernstes und wichtiges Thema ist. Es ist lebenswichtig. Noch einmal Hebräer 12, jagt nach der Heiligung, verfolgt die Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Wir sind oft in einem Dilemma, dass wir entweder die Heiligung vergessen, und man sagt, Hauptsache getauft, bekehrt, wiedergeboren oder geisterfüllt oder sonst was, oder dass wir die Heiligung gesetzlich missverstehen und dann eine Karikatur abliefern. Und so möchte ich im Folgenden gerne einige Punkte nennen, die mir zumindest so eingefallen sind, die zu einer echten, befreienden, frohmachenden, biblischen Heiligung führen. Diese Punkte mögen sich überschneiden, aber irgendwie muss ich es ja systematisieren. Der erste Punkt: Wir öffnen uns dem Wirken Gottes, offenbar werden von Gottes Heiligung. Ich denke, ganz hilfreich ist es, die Heiligung von der Offenbarung her zu verstehen. Offenbarung wäre ein extra Thema. Ich meine damit etwas, was in der unsichtbaren Welt Gottes da ist, was dort Wirklichkeit ist, das tritt durch Gottes Wirken in unsere Welt, in unseren Bildraum, es zeigt sich in unserer Dimension, in unserer sichtbaren Wirklichkeit. Offenbarung. Etwas ist bei Gott vorhanden und zeigt sich jetzt auch bei uns, dass wir es erkennen können. Gottes Wirklichkeit, die unsichtbare Welt, ist ja wesentlich höher dimensional als unsere. Wir können es also mit unseren Möglichkeiten, mit unseren Dimensionen, in denen wir uns bewegen, überhaupt nicht erfassen, was bei Gott ist. Es sei denn, dass es sich in unserer Dimension abbildet, dass Gott es zeigt. Engel sind da, aber sie sind unsichtbar. Offenbarung ist, sie werden auf einmal sichtbar, wir können sie sehen. Oder Gott redet, er redet ständig, er ist das Wort. Aber wenn wir Gottes Wort hören in einer Prophetie etwa, oder wenn wir es sehen in einer Vision, dann ist das Offenbarung, dann tritt etwas aus der unsichtbaren Welt in unsere sichtbare Welt, dass wir es wahrnehmen können. Oder Gottes Geist, der alles weiß, überführt uns persönlich von der Wirklichkeit Gottes, von der Wahrheit des Wortes Gottes und so weiter. Und wir sehen auf einmal, was bei Gott Fakt ist oder wie es von Gott her aussieht. Es funktioniert nicht und kann nicht funktionieren, dass das Niederdimensionale das Höherdimensionale ergreift, sondern es kann nur sein, dass sich das Höhere herabneigt zum Niederen, dass das Höherdimensionale sich zum Niederdimensionalen herunterbeugt. Wir haben das nicht in der Hand. Wir können uns dem nur öffnen oder verschließen, dass es, wenn es geschieht. Und wir können darum bitten, dass es geschieht. Was heißt das nun für das Gebiet der Heiligung? In der unsichtbaren Wirklichkeit bei Gott sind wir geheiligt. Das hatten wir schon. Gott hat uns geheiligt ein für alle Mal. Wir sind vor Gott untadelig. Wir sind vor Gott schon vollkommen. Wir sind vor Gott schon wie Jesus. Er sieht uns so. Das ist vor Gott absolut Fakt. Und das darf nun in unserer Wirklichkeit nach und nach sichtbar werden. Das nimmt in unserer Wirklichkeit, in unserer Welt Gestalt an. Das tritt in unsere Wirklichkeit hinein. Wenn ein Mensch geheiligt wird, wird also gar nichts Neues geschaffen, sondern das, was von Gott her schon da ist, was Gott schon geschaffen hat, vollkommen neu geschaffen hat, was in Gottes höherer Dimension schon längst da ist, das wirkt sich nach und nach in unserer Wirklichkeit aus, wird dort sichtbar, spürbar. Das ist Offenbarung. Offenbarung ist ein Geschenk, das ist Gnade, das ist keine Leistung, ich kann das nicht machen. Ich kann dieses Geschenk nur annehmen, ich kann mich dem nur öffnen, es in mich hineinnehmen, es geschehen lassen. Und Heiligung in diesem Sinne heißt, ich lasse die Heiligung Gottes in meinem Leben zu. Ich lasse sie geschehen, ich nehme sie dankbar an. Ich öffne mich dem Geist Gottes. Heiliger Geist, du sollst Zugang zu allen meinen Lebensbereichen haben. Du kannst mich umgestalten, wo, wann und wie du willst. Du darfst das. Du darfst das, was ich vor Gott schon bin, in meinem Leben jetzt sichtbar machen. Ich bitte dich darum. Herr, erfülle mich mit deinem Geist und tu du so dein Werk. Ich will dich nicht länger hindern. Mein Leben gehört dir. Heiligung als Offenbarung. Bei Gott ist es schon fertig und perfekt und in unserer Erfahrung, in unserer Welt tritt es immer mehr hervor, wird immer mehr sichtbar. Und unser Anteil ist, wir öffnen uns dem, wir lassen es zu, wir geben uns Gott hin. Ein zweiter Punkt wäre, wir geben der Heiligen Schrift Raum in uns. Das heißt, wir lesen Bibel. Jesus betet, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Oder er sagt in Johannes 15, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Oder Epheser 5, Jesus heiligt die Gemeinde, indem er sie reinigt durch das Wasserbad im Wort. Die Heilige Schrift macht heilig. Abgesehen davon, dass wir durch die Bibel den Willen Gottes kennenlernen, hat Bibellesen einfach eine reinigende Wirkung. Es prägt uns, selbst wenn wir nicht alles verstehen. Es ist wie wenn ich mich unter die Dusche stelle. Ich verstehe vielleicht auch nicht mehr das Letzte, was Wasser ist und wie Seife wirkt und warum ich da sauber werde, aber wenn ich mich diesem Wasser aussetze, dann werde ich sauber. Und wenn ich mich der Heiligen Schrift aussetze, wenn ich sie lese, wenn ich sie aufnehme, dann werde ich von dieser Schrift geprägt, dann werde ich wie die Schrift heilig. Bibellesen hat eine heiligende Wirkung. Also ruhig immer wieder einfach Bibel lesen, es ist gesund sogar, so schreibt die Bibel einmal, es tut unserem Leib wohl, unseren Knochen gut. Und sie wandelt uns um. Bibel lesen tut gut, macht heilig. Ein dritter Punkt, wir werden verwandelt, heilig, durch Anbetung. Wir alle aber, indem wir mit aufgedecktem Angesicht im Spiegel die Herrlichkeit des Herrn schauen, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es von dem Herrn des Geistes geschieht. 2. Korinther 3,18. Mit aufgedecktem Angesicht Gott schauen, das meint, Gottes Geist offenbart uns Gottes Wirklichkeit und Wahrheit. Allerdings können wir Gottes Herrlichkeit nicht direkt sehen, wir würden geblendet sofort umfallen, sondern wie in einem Spiegel, also mehr indirekt. Damals hatte man nur Kupferspiegel, das war noch etwas unschärfer als das, was wir heute haben. Aber was heißt das nun, den Herrn anschauen? Wir alle aber, indem wir mit aufgedecktem Angesicht im Spiegel die Herrlichkeit des Herrn schauen, werden verwandelt in dasselbe Bild. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es von dem Herrn des Geistes, dem Herrn, dem Geist her geschieht. Also ich denke, den Herrn anschauen, wie er ist, ihn betrachten, seine Herrlichkeit betrachten, das geschieht vor allem in der Anbetung. Anbetung heißt Jesus oder den Vater anschauend und ihm sagen, wie er ist. Es ist das Höchste, wozu ein Mensch überhaupt fähig ist. Und unser Christsein sollte von Anbetung geprägt sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, ich schaue von mir selber weg. Nur Gott ist noch wichtig. Und ich bin in der Gegenwart Gottes. Ich schaue ihn an, rede mit ihm, lass mich von ihm anschauen. Und dieser Umgang mit Gott färbt einfach ab. Es kann gar nicht anders sein. Anbetung ist ganz wichtig zur Heiligung. Worauf wir schauen, das prägt uns. Wenn wir auf Gott schauen, werden wir von Gott geprägt. Viertens, wir ergreifen, was Gott getan hat durch den Glauben. In Apostelgeschichte 15 heißt es einmal, Gott reinigte ihre Herzen durch den Glauben. Der Glaube sieht auf die unsichtbare Wirklichkeit Gottes und misst ihr einen viel höheren Realitätswert bei als der sichtbaren Wirklichkeit, die dem vielleicht entgegensteht. Ich sag's nochmal, der Glaube sieht auf die unsichtbare Wirklichkeit Gottes und misst ihr einen viel höheren Realitätswert bei als der sichtbaren Wirklichkeit, die dem vielleicht entgegensteht. Also nicht unsere Erfahrungen dürfen den Glauben prägen, sondern der Glaube soll unsere Erfahrungen prägen. Also zuerst gegen alle bisherige Erfahrungen glauben und dann sehen, erfahren, was wir glauben. Das ist die biblische Reihenfolge, nie umgekehrt. Was kann das bedeuten? Ich stelle fest, ich sündige. Die Sünde hatte wieder mal Macht über mich. Aber ich glaube, danke, Herr, dass du mich freigekauft hast von der Sünde. Du hast mich völlig reingewaschen mit deinem Blut. Du hast mich ein für allemal geheiligt. Danke, dass ich in Jesus heilig und unsträflich vor dir bin. Mein alter Mensch ist mit Christus gekreuzigt und ist mit Christus begraben. Mein alter Mensch ist mitgekreuzigt mit Christus. Ich bin für die Sünde tot. Na gut, die Leiche hat wieder mal gezuckt, mag ja sein, aber eigentlich bin ich für die Sünde tot und darin lebe ich. Es geht darum, dass wir die richtige Stellung einnehmen im Glauben, dass wir den Standpunkt Gottes haben. Geglaubte Heiligung wird gelebte Heiligung, nicht umgekehrt, dass wir es erst glauben, wenn wir es bei uns sehen, sondern ich glaube, dass Gott mich geheiligt hat und indem ich das glaube, kann ich es leben. Wie werde ich ein lebender Mensch? Indem ich mich anstrenge? Nein. Die Bibel sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen, ausgeschüttet in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Ob das stimmt? Also wenn das stimmt, dann habe ich die Liebe Gottes, dann kann ich sie leben. Ich glaube zunächst mal der Liebe Gottes. Gott ist Liebe und diese Liebe ist ausgeschüttet in mein Herz. Ich habe sie und deshalb kann ich sie leben. Gott hat mich geheiligt und deshalb kann ich heilig leben? Geglaubte Heiligung wird gelebte Heiligung. Fünftens, wir tun das, wozu Gott uns ermächtigt und was er von uns will. Wir finden ja im Neuen Testament überall Anweisungen für unser Leben, wie wir es gestalten sollen. Und das ist ja Heiligung. Ich nehme einfach ein paar Beispiele einmal heraus. Zum Beispiel schreibt Paulus Galater 5, ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Allein die Freiheit soll nicht dienen als Operationsbasis für das Fleisch, sondern durch die Liebe dient einander. Oder ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes eure Leiber hinzugeben, Römer 12. Oder Galater 5, wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln, unser Leben führen. Oder nehmt einander an, wie auch Christus euch angenommen hat, Römer 15, 7. Weiß nicht, ob das auffällt, die meisten Anweisungen, auch die, die ich jetzt genannt habe, haben zwei Teile. Einmal Indikativ und dann Imperativ. Das und das ist von Gott her da als Voraussetzung, Indikativ. Und deshalb tut nun auf dieser Grundlage das und das, Imperativ. So ist es ganz häufig im Neuen Testament. Liebt einander gleich, wie ich euch geliebt habe, sagt Jesus. Ich kann nur lieben, wenn ich selber Liebe empfangen habe. Und Gott verlangt nichts, was er uns nicht vorher gegeben hat. Jesus liebt uns und weil wir die Liebe von Jesus empfangen, deshalb können wir diese Liebe weitergeben und müssen das dann auch tun. Indikativ und Imperativ. Unausgesprochen oder ausgesprochen ist im Neuen Testament der Imperativ in sich selber Evangelium, nämlich Ermächtigung dazu, in der Kraft des Heiligen Geistes und in der Vollmacht der göttlichen Liebe, das jetzt Aufgetragene zu tun. Manche reden vom Gnadenimperativ. Dass Gott dir sagt, du sollst etwas tun, heißt, du kannst es auch tun. Gott versetzt dich in die Lage, es zu tun. Wenn Gott dir einen Hammer und einen Nagel in die Hand gibt, dann verlangt er nicht, dass du davon Mähdrescher baust, sondern er verlangt davon höchstens, dass du den in die Wand schlägst, dass man ein Bild aufhängen kann. Und das kannst du tun, denn er stellt dir den Hammer und den Nagel zur Verfügung. Wenn Gott von dir verlangen würde, dass du einen Mähdrescher baust, dann würde er dich ausbilden, dann würde er dir das Material geben und die Zeichnungen und die Leute und alles, was du brauchst. Gott gibt uns das, er ermöglicht uns immer das, was er uns sagt, dass wir es tun sollen. Und dann haben wir bloß noch zu gehorchen. Ein sechster Punkt im Lichtleben, Sündenbekenntnis. 1. Johannes 1, dort steht, Gott ist Licht und es ist keinerlei Finsternis in ihm. Wenn wir im Licht wandeln, unseren Lebenswandel führen, wie er im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Oder auch Jakobus 5,16, bekennt einander die Sünden. Im Licht unser Leben führen, im Licht wandeln, meint nicht sündlose Vollkommenheit, sondern es meint Sünde ans Licht bringen und nicht im Dunkeln verstecken. Es meint auch nichts tun, was man vor Gott heimlich tun möchte. Ich verweise auf die Bibelarbeit Sünde. Wir können nicht im Frieden mit der Sünde leben. Sünde muss bekannt werden. Keine bewusste Sünde in unserem Leben, die nicht bekannt und vergeben und damit weg ist. Sünde verstopft die Leitung zu Gott, sie hindert das Wachstum. Sünden also sofort bekennen. Und das, was ans Licht gebracht wird, das verliert an Macht. Solange wir es im Dunkeln halten, solange wir es verheimlichen, was uns umtreibt, was wir getan haben, solange hat es Macht über uns. Sobald wir es jemandem bekennen, ans Licht bringen, verliert es diese Macht. Wir werden wieder ein Stück heiliger. Deshalb ist persönliche Beichte und Seelsorge so wichtig, dass jeder einen Menschen hat, zu dem er hingehen kann und wirklich mal sein ganzes Leben offenlegen, dass da Licht hineinkommt, dass wir es Gott hinbringen, ausliefern, dass es wegnehmen, vergeben kann. Hast du eigentlich schon einmal Inventur in deinem Leben gemacht? Hast du dort schon mal ausgemistet? Oder verbirgst du das alles in deinem dunklen Keller? Dann hol mal die Leichen dort raus. Im Lichtleben Sündenbekenntnis. Siebter Punkt. Wir lassen uns von Gott und guten Dingen prägen und meiden negative Einflüsse. Philipper 4, 8 steht, weiter, liebe Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht, darüber denkt nach, darauf richtet euren Sinn, euer Denken. Unser Gehirn, unsere Seele, die kann man durchaus mit einem Computer vergleichen. Und wenn wir unser Gehirn, unsere Seele mit lauter negativen und schlechten Dingen programmieren und füttern, dann kann auch nichts Gutes dabei herauskommen, erst recht keine Heiligung. Arno und Andreas haben einmal gesungen, mir scheint, die Seele ist ein Teppich, auf dem nicht jeder trampeln soll. Mir scheint, die Seele ist ein Teppich, auf dem nicht jeder trampeln soll. Manche scheinen zu denken, ihre Seele sei eine große Mülltonne, in der sie allen Schmutz und Dreck der Welt ansammeln müssten. Da müsste sich eigentlich jeder zu schade dafür sein, denke ich mal. Es gilt, negative Einflüsse zu meiden und sich guten Einflüssen auszusetzen. Das gilt sogar für Menschen. Im 2. Timotheus 2, 21 steht, wenn nun jemand sich reinigt von solchen Leuten, die den Glauben durcheinander bringen und Ungerechtigkeit tun, so wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich dem Hausherrn, zu jedem guten Werk bereitet. Oder auch fast schon ein Sprichwort, 1. Korinther 15, 33, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Oder 1. Johannes 3, 3, jeder, der diese Hoffnung hat, reinigt sich, ist verwandt mit heiligt sich, wie jener rein oder heilig ist. Und reinigen heißt ja, Schmutz muss weg, oder, das war jetzt bei Sündenbekenntnis, Schmutz muss weg, das andere ist, ich lasse keinen neuen ran. Also, ich verstehe schwer, dass viele Christen für Otto, dieses begabte Dreckschwein, schwärmen. Natürlich hat er einen Humor und ist er begabt, aber seine schweinischen Sachen, ich glaube nicht, dass er dem Christen gut tut. Und wenn in vielen Filmen heute bloß nur Hurerei, Gewalt und Okkultismus gezeigt werden, also Dinge, die die Bibel eindeutig verurteilt, dann kann es nicht gut sein, sich dieses Zeug anzusehen. Diese Bilder prägen sich doch ein und du kriegst die nicht wieder los. Das meint nicht, ein Christ darf nicht ins Kino gehen. Aber wenn ganz bestimmte Dinge schädlich sind oder giftig sind, dann meide ich sie doch. Mache ich doch sonst auch so in anderen Bereichen. Ich werde doch keine Salzsäure trinken, selbst wenn ich Durst habe. Und ich werde auch kein Rattengift fressen, bloß weil man das probiert haben muss. Wieso machen wir das bei körperlichen Dingen und bei seelischen und geistlichen Dingen auf einmal nicht mehr? Da stimmt doch was nicht. Das trifft doch auf dauerndes Radiohören zu, dauerndes Fernsehen. Was prasselt da alles auf uns ein? Was nehmen wir da eigentlich auf den ganzen Tag, auch unbewusst? Was prägt uns dann? Dann wundern wir uns, dass Gott nicht durchkommt in unserem Leben. Wenn ich das noch nötig habe, mich da ständig zuzumüllen und zu berieseln zu lassen, dann bin ich offensichtlich noch nicht sehr reich im Glauben. Wenn ich vom Geist Gottes erfüllt bin, dann habe ich keinen Mangel mehr, den ich mit solchen Dingen versuchen muss zuzustopfen. Nicht, ich darf nicht, sondern ich brauche nicht, ich bin frei davon, ich habe es nicht nötig. Das gilt auch für bestimmte Arten von Musik, wo ein sehr dunkler Einfluss auf uns kommt, die in einem sehr unguten, finsteren Geist gemacht und geschrieben ist. Auch die Texte sind entsprechend. Ich kenne jemanden, der hat mir seinen Fernseher verkauft, weil er einfach nicht mit klargekommen ist und den Knopf nicht bedienen konnte. Inzwischen hat er wieder einen, er hat gelernt, damit umzugehen. Er hat doch einen Großteil seiner Bücher weggegeben, wo er merkte, das passt jetzt nicht mehr. Gottes Geist kann einen durchaus zu solchen Dingen führen, aber nicht aus Zwang, sondern in Freiheit, nicht als Gesetzlichkeit. Manche haben ihre CD-Sammlung in die Mülltonne getan, weil sie merken, das tut mir nicht gut, das bringt mich Gott nicht näher, das bringt mich von ihm weg. Hier muss man unterscheiden zwischen dem konstanten Gotteswillen für alle und dem Gotteswillen für jemanden ganz persönlich, wo man weiß, das und das muss ich jetzt meiden. Also ich werde schlechte Einflüsse meiden, wenn ich heilig werden will, alles, was Gott entgegengesetzt ist, und ich werde sehen, was gut ist, was wahrhaftig ist, ehrbar, gerecht, rein, was liebenswert ist, einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, eine Tüchtigkeit, meint das, eine Fähigkeit, sei es ein Lob, darauf seid bedacht, darauf richtet eure Gedanken, das soll euch prägen. Ein achter Punkt: Wir wandeln nach dem Geist, leben nach dem Geist, führen unser Leben nach dem Geist, nicht nach dem Fleisch. Ich lese jetzt doch nochmal Römer 8, einige Verse 3 bis 16. Dort schreibt Paulus: Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, damit die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert, in uns erfüllt würde, die wir nun nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Denn die da fleischlich sind, richten ihren Sinn und ihre Gedanken auf die Dinge des Fleisches. Die aber geistlich sind, richten ihren Sinn und ihre Gedanken auf die Dinge des Geistes. Aber fleischlich gesinnt sein ist der Tod, und geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. Denn die Gesinnung des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott, weil sie dem Gesetz Gottes nicht untertan ist, denn das kann sie auch nicht. Die aber im Fleisch sind, im Sinne von nach dem Fleisch leben, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, wenn denn Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn denn der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leibe lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. So sind wir nun, liebe Brüder, nicht dem Fleisch schuldig oder Schuldner, dass wir nach dem Fleisch leben. Das heißt, wir haben dem Fleisch gegenüber keine Verpflichtungen mehr, dass wir unser Leben davon bestimmen lassen müssten. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten, die Praktiken, die Machenschaften des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. Denn alle, die vom Geist Gottes geführt werden, die sind Gottes Kinder, eigentlich Gottes Söhne, das ist unsere Stellung vor Gott. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft, der Sklaverei empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Sohnschaft empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist und bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und aus Galater 5 und 6: Ihr aber, liebe Brüder, seid zur Freiheit berufen. Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gebt, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Ich sage aber, lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch, die sind gegeneinander, so dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als da sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Mord, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal voraus, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen all dies ist das Gesetz nicht. Die aber Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Begierden. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln, mit dem Geist eine Reihe bilden, steht da, dem Geist hinterhergehen. Galater 7, 6, Vers 7 folgender: Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Vielleicht ist das das Wichtigste zum Thema Heiligung. Wir haben in uns zwei Gesetzmäßigkeiten. Zunächst das Fleisch. Damit sind alle natürlichen Bereiche unseres Menschseins gemeint, der Körper, aber auch die Seele. Das ist das, was wir kennen. Das ist unsere Erziehung, alles, was wir von Natur aus sind und können und wollen. Vom gemeinsten Meuchelmord bis zur klassischen Symphonie ist alles zunächst einmal Fleisch. Und die Bibel sagt, es mag noch so edel klingen, es ist Feindschaft gegen Gott, es ist Tod. Unter Endkonsequenz vom Ziel her gesehen. In unserem Fleisch wohnt nichts Gutes, Römer 7,18. Diese Gesetzmäßigkeit oder die Dimension des Fleisches, es bleibt ein Leben lang bestehen. Wenn wir wiedergeboren werden, kommt eine neue Gesetzmäßigkeit, eine neue Dimension in unser Leben hinein, nämlich der Geist. Der Heilige Geist erneuert unseren Geist und bringt ihn zum Leben. Das ist eine himmlische Gesetzmäßigkeit. Und darin, in dieser Welt des Geistes, in den Gesetzmäßigkeiten des Geistes, müssen wir nun heimisch werden. Wir müssen diese Dinge kennenlernen und darin uns bewegen. Das ist so, wie wenn man in ein neues Land kommt. Da ist eine neue Sprache, da ist ein anderes Denken, da sind andere Sitten, da ist eine andere Währung, da sind andere Gesetze. Und da muss man sich einleben und es kennenlernen. Und so ist Heiligung eigentlich der Prozess, dass wir uns in die Welt des Heiligen Geistes einleben, in die Gesetzmäßigkeiten des Himmels, dass wir das, was Gott entspricht, was im Reich Gottes halt zählt, dass wir das leben. Und diese beiden Gesetzmäßigkeiten oder beiden Prinzipien, Fleisch und Geist, die sind miteinander unvereinbar, die sind gegensätzlich, die sind nicht zugleich lebbar auf Dauer. Das Fleisch ist bei uns immer zumindest latent vorhanden. Franz von Assisi, der nun wirklich ein Heiliger war und der Heiligung weit gekommen war, der sagte, ich könnte morgen noch ein Verbrecher werden, wenn Gottes Gnade mich nicht hält. Wie gehen wir nun damit um, mit diesem Fleisch? Damit abfinden, ist halt so. Oder wollen wir versuchen, das Fleisch abzuschaffen, dagegen zu wüten? Das war so die Frömmigkeit im Mittelalter, auf uns selbst einschlagen. Ich möchte gern die Gesetzmäßigkeit des Fleisches einmal mit dem Schwerkraftgesetz vergleichen. Solange wir hier auf dieser Erde leben, sind wir der Schwerkraft ausgesetzt. Da können wir überhaupt nichts dran ändern. Solange wir hier leben, haben wir auch das Fleisch in uns, da können wir nichts dran ändern. Aber es gibt Flugzeuge, die trotz der Schwerkraft fliegen, obwohl das der Schwerkraft widerspricht. Das Geheimnis ist einfach ein Motor, der stärker ist als die Schwerkraft. Und übrigens, eine Boeing 407 braucht einen größeren Motor als ein Düngerstreuflugzeug. Jedes Flugzeug braucht einen Motor, der stärker ist als seine Schwerkraft. Also, das Gesetz des Geistes, der Einfluss des Geistes, die Kraft des Geistes muss zunehmen. Sie muss stärker sein als das Gesetz, als die Kraft des Fleisches. Johannes der Täufer sagte dazu, ich muss abnehmen, er aber muss zunehmen. Das ist Heiligung. Dass Christus in uns mächtiger ist als das eigene Wesen und immer mächtiger wird. Also, dass wir in den Geist investieren. Dass wir das Leben des Geistes intensivieren und dass wir die Gesetze des Fleisches reduzieren dadurch. Noch einmal Römer 8, wir sind nun, liebe Brüder, nicht dem Fleisch schuldig oder schulden, dass wir nach dem Fleisch leben. Wir haben dem Fleisch gegenüber keine Verpflichtungen mehr, dass wir unser Leben davon bestimmen lassen müssten. Lass es weg, denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, dann werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten, die Praktiken, die Machenschaften des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. Ach ja, glückselig, wer es schwer hat mit seinem Charakter. Der merkt, dass er allein nicht klarkommt. Der dann merkt, dass Christus in ihm groß werden muss. Die Welt kondoliert, der Himmel gratuliert. Dank doch mal Gott für deine Schwächen und sag ihm Danke, dass du mir dadurch zeigst, wie nötig ich dich habe und dass du mich dadurch bewahrst davor, dass ich mich auf mich selber und meine eigenen Möglichkeiten verlasse. Das Problem ist, dass unsere Welt so psychologisiert ist. Wir sagen nicht, ich muss abnehmen, sondern ich muss mich verwirklichen. Nein, er muss zunehmen, ich muss abnehmen. Es gibt keine andere Lebensordnung im Himmelreich. Es gibt kein Zugleich, er muss zunehmen und ich muss auch mächtig werden. Das geht nicht. Sondern dem Geist Nahrung zuführen, im Heiligen Geist leben. Das Fleisch wird nicht renoviert. Das Fleisch wird in den Tod gegeben. Siehe Römer 6, Taufe. Dies Leben, die Christus angehören, haben ihr Fleisch gekreuzigt. Noch ein neunter Punkt zum Thema Heiligung. Wie kann das geschehen? Wir lassen uns nicht entmutigen, sondern fügen uns dem göttlichen Zeitplan. Heiligung ist Wachstumssache. Wir haben, denke ich, gemerkt, wie sehr die Heiligung Gottes Sache ist, die Sache seines Geistes. Und ich kann Gott nicht den Schwerpunkt, die Zeit und das Zeitmaß bei der Heiligung vorschreiben. Vielleicht brennt mir ein Problem besonders unter den Nägeln. Hier muss ich endlich was ändern. Endlich muss das mit der Ungeduld vorbei sein. Ich will endlich Geduld lernen und zwar sofort. Und Gott sagt, jetzt ist erstmal was ganz anderes dran. Ich habe was ganz anderes mit dir vor. Jetzt erstmal, das ist viel schwerwiegender in meinen Augen. Das ist jetzt dran. Dann lass Gott dieses Problem behandeln und warte, bis das nächste kommt. Wenn Gott mit uns Geduld und Langmut hat, bis er eins nach dem anderen in unserem Leben ordnen kann, dann sollten wir es mit uns und anderen auch haben, Geduld und Langmut. Heiligung meint, so werden wie Jesus, aber das ist ein Wachstumsprozess, lebenslang. Die Folgen der Heiligung, der echten Heiligung. Die erste Folge ist Frucht. Ich habe gelesen von der Frucht des Geistes. Je heiliger jemand ist, desto mehr Demut und Liebe wird man in ihm entdecken. Desto mehr Freude wird man an ihm spüren. Desto mehr Freiheit. Die Vollmacht wird wachsen. Und Gott kommt zum Ziel. Wir erreichen das Ziel, die Vollendung. Dort sind wir noch nicht in der Vollendung im Himmel. Was ist Gottes Ziel jetzt auf der Erde? Das steht in Philipper 2, 15. Ich lese es mal in zwei Varianten. Variante 1. Bleibt euch stets bewusst, dass ihr euch faktisch in nichts von dem Volk unterscheidet, unter dem ihr lebt. Ihr seid nicht anders und nicht besser als die Menschen um euch. Nur, dass ihr von der Gnade dessen wisst, der euch Sünder gerecht spricht und euch nach dem Tod einmal als fleckenlose Kinder Gottes in einer neuen Welt neu erschaffen wird. Oder Variante 2, dass ihr tadellos und unbefleckt, rein, ohne Falschheit, eigentlich unvermischt werdet, untadelliche Kinder Gottes inmitten eines vertreten und verkehrten Geschlechts, indem ihr leuchtet und scheint wie die Sterne im Weltall. Ihr könnt in der Bibel nachschlagen. Die Eingangsfrage, bist du ein Heiliger, bist du heilig? Wenn du Gott gehörst, ja. Lebe, was du bist. Empfange, was du von Gott her bist. Fülle aus, was Gott vorbereitet hat. Lass hier auf der Erde sichtbar werden, was in Ewigkeit gilt und schon längst Fakt ist. Lasst mich für euch beten und euch segnen mit Worten des Apostels Paulus an die Thessalonicher. Er selbst, der Gott des Friedens, heilige euch ganz vollkommen durch und durch. Erscheide euch von dem, was von Gott abgewandt ist und ihn nicht meint und ehrt. Er mache euch rein und zu Menschen, die ganz Gott geweiht sind. Und er bewahre euren Geist und die Seele und den Leib in allen Teilen vollständig und gesund und unversehrt, so dass ihr frei von jedem Tadel seid für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft, zu sich ruft, und absolut zuverlässig. Er wird es auch tun, seinen Ruf, seine Berufung an euch erfüllen, indem er euch heiligt und bewahrt. Amen.